darüber jetzt sprechen mit Daniel Groß. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Denkfabrik Center for European Policy Studies. Guten Tag, Herr Groß.
Guten Tag.
Warum ist das dieses Mal so schwierig?
Es wurde ja schon gesagt, die Parteienlandschaft ist sehr zersplittert. Es reicht nicht mal für die beiden größten Parteien, eine große Koalition zu schmieden. Und selbst drei Parteien zusammen haben noch keine richtige Mehrheit. Und vor allen Dingen auch die Mehrheit, die es im Parlament gibt, ist anders als die Mehrheit, die es unseren Regierungschef gibt. Mhm. Und das führt natürlich zu einer sehr komplizierten Gemengelage.
Rächt sich da jetzt auch das Prinzip Spitzenkandidat?
Das Prinzip Spitzenkandidat war halt für eine andere Epoche gedacht. Es hat Sinn gemacht, solange es zwei große Parteien haben, die eventuell nahe an die Mehrheit im Parlament herankommen könnten. Und wenn sich diese beiden Parteien einigen. Aber bisher hat man ja gesehen, war das nicht der Fall. Und außerdem gab es auch nicht genug Kohäsion zwischen den großen Parteien, die ja eigentlich alle das europäische Projekt tragen. Die hätten sich ja zusammensetzen können und sagen, okay, wir einigen uns hiermit auf folgenden Kandidaten. Aber anscheinend war Weber nicht stark genug, um auch andere Parteien von seinen Führungsqualitäten zu überzeugen. Mhm. Und das ist der zweite Grund.
Und Herr Groß, sind Sie damit dann auch der Meinung, dass dieses Prinzip abgeschafft werden sollte?
Dieses Prinzip passt nicht zu den jetzigen Mehrheitsverhältnissen. Man braucht es auch vielleicht nicht abzuschaffen, denn morgen könnte es wieder passen. Man könnte ja auch anders vorgehen. Das Parlament könnte sicher auch sagen, wer waren denn die eigentlichen Überraschungsgewinner bei diesen Wahlen? Das waren ja zum Beispiel die Grünen eher. Könnte man nicht einen Kandidaten in diese Richtung vorschlagen? Und wenn das Parlament gemeinsam tun würde, hätte der Europäische Rat es sehr schwer, sie oder ihn abzulehnen.
Bleiben wir noch kurz bei den beiden Spitzenkandidaten, um die es vor allem geht. Manfred Weber zuerst, der ist vielen letztendlich nicht vermittelbar gewesen. War das abzusehen und war das von vornherein die falsche Wahl?
Ich glaube, man hat da zu viel auf Mehrheiten innerhalb der Fraktionen im Europäischen Parlament gesetzt. Man hat vergessen, dass dieses Parlament ja wirklich rundum erneuert wurde. Und viele der neuen Mitglieder des Parlaments kennen Weber gar nicht und haben auch keine große Meinung zu ihm und unterstützen ihn deswegen auch höchstens nur lauwarm. Und das war halt der entscheidende Punkt. Man hat eine Person gesetzt, an diesen Posten gesetzt, die vielleicht innerhalb des Parlaments, des alten Parlaments bekannt war, aber nach außen keine objektiven Führungsqualitäten vorweisen konnte.
Also es war ein Fehler.
Im Nachhinein war es vorher ein Fehler, bei diesem Wahlergebnis sicher.
Die osteuropäischen Staaten, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, die sind gegen Timmermans, unter anderem, weil er ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet hat. Also man könnte sagen, oder so wird das jetzt auch interpretiert, er steht für eine EU, die ihre Werte verteidigt und auf der anderen Seite die osteuropäischen Staaten, die diese Werte zum Teil in Frage stellen. Macht sich an dem Kandidaten Timmermans die Spaltung der EU in diesem Punkt klar und deutlich?
Ja, es stimmt. Ein Teil der Abneigung gegen Timmermans kommt von seinem Eintreten für Rechtsstaatlichkeit. Es kommt aber auch daher, dass die Kommission hier zwei verschiedene Funktionen vermischt hat. Einmal als politische Kommission, wir kämpfen gegen Populisten und gegen gewisse Parteien. Und dann die des quasi eines Verfassungsgerichtes, was entscheiden muss, ob gewisse Verfahren in gewissen Mitgliedstaaten rechtsstaatlich sind oder nicht. Und stellen Sie sich mal vor, das Bundesverfassungsgericht würde für die SPD oder die CDU eintreten. Das würde dann auch Probleme hervorrufen. Und ich glaube, das war der Fehler, den Herr Timmermans in der Vergangenheit gemacht hat.
Können Sie sich einen Kompromisskandidaten im Moment noch vorstellen? Wer könnte das sein?
Ich glaube, das muss jemand sein, der vielleicht von außen kommt, außerhalb dieser Schemas links, rechts, eventuell ein Grüner. Eventuell jemand, der auch wirklich Managementerfahrung mitbringt. Das wäre unter diesen Umständen wohl das Beste.
Aber Herr Groß, welcher Grüne zum Beispiel wäre denn auf welchen Grünen könnten sich denn die Staats- und Regierungschefs einigen?
Das Problem ist natürlich, dass es unter den Staats- und Regierungschefs keine Grünen gibt. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil. Und es gibt ja bei den Grünen nun viele, die gewisse Führungsqualitäten schon gezeigt haben. Aber Sie haben sicher recht. Es gibt dort nicht die eine herausragende Persönlichkeit, die man auf jeden Fall nehmen müsste.
Dann gehen wir mal weg von den Staats- und Regierungschefs. Es kommt ja dann auch noch das Europäische Parlament ins Spiel. Ist das ein offener Machtkampf, der da gerade zwischen dem Rat und dem EP und dem Europäischen Parlament entbrannt ist?
Ja, es gibt auch diese Komponente. Es ist ein Machtkampf zwischen Ost und West, Nord und Süd, links und rechts, aber auch zwischen dem Parlament und dem Europäischen Rat. Und das Parlament benimmt sich ein bisschen wie ein trotziges Kind, das sagt, ich habe aber recht, letztendlich muss ich den bestimmen. Nur haben sie halt selber keine eigene Meinung. Das heißt, beim Parlament haben sie sich bisher noch nicht auf einen Kandidaten einigen können. Und deswegen spielt das Parlament in diesem Fall eher eine destruktive Rolle.
Und liegt die Ursache für diesen Konflikt auch etwas weiter zurück? Denn das Europaparlament hat ja dieses Spitzenkandidatenprinzip eingeführt, obwohl es in den Verträgen auch gar nicht vorkommt. Und will der Rat jetzt dem Parlament diesen Machtanteil nicht zugestehen?
Die europäische Verfassung hat diese potenzielle Konfliktsituation geschaffen. Wohl wissend, dass es dabei zur Situation wie die jetzigen kommen kann. Aber es sollte halt sichergestellt werden, dass der Präsident der Europäischen Kommission das Vertrauen beider Organe hat. Das Vertrauen des Europäischen Rates, also der Regierungschefs, und das Vertrauen des Europäischen Parlaments, der direkten gewählten Vertreter des Volkes sind. Und darum kommt man nicht herum.
Herr Groß, wie würden Sie das denn einordnen, dass es ausgerechnet der französische Präsident Emmanuel Macron war, der Weber als Spitzenkandidat der stärksten Fraktion verhindert hat als Kommissionschef? Also gerade Macron, der Europa eigentlich reformieren will.
Ja, ich meine, Macron hat sicher auch nun seine eigenen Ziele. Und es ist ja nicht nun so, dass er der Einzige wäre, der dazu beigetragen hat. Es war ja auch die relative Schwäche dieser Personalie, die auch ein gewisses Gewicht hatte. Und deswegen würde ich dies Macron nicht so sehr anlasten.
Aber man kann schon sagen, im Großen und Ganzen, da ist eine Kompromissfähigkeit verloren gegangen.
In gewisser Hinsicht ja, aber auch auf der anderen Seite. Man hätte ja sagen können, zum Beispiel, dass die Europäische Volkspartei sich nochmal zusammensetzt und vielleicht mal einen überzeugenderen Kandidaten findet. Das wäre ja auch möglich gewesen.
Sagen Sie uns zum Schluss noch, was Ihre Interpretation dieser Gemengelage jetzt ist. Denn auf der einen Seite haben wir Angela Merkel, die sinngemäß gesagt hat, das ist jetzt ganz normal, dass sich das so hinzieht und dass es schwierig ist, weil es eben auch um einen schwierigen Kompromiss geht. Und Macron, der auf der anderen Seite gesagt hat, wir haben versagt. Wie sehen Sie das Ganze?
Beide haben recht. Das System als solches hat versagt, weil es halt in eine Situation gekommen ist, die so nicht vorgesehen war. Und Angela Merkel hat ja schon öfter Sachen ausgesessen. Da ist sie ja Weltmeister drin. Und ich glaube, sie wird es auch diesmal tun.
Sagte Daniel Groß. Er ist Politikwissenschaftler und er leitet die Denkfabrik Center for European Policy Studies. Herr Groß, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen.
12:25 Uhr ist es, der Deutschlandfunk.